Wie ist die Übertragung, punkto Lautstärke, wenn ich so spreche? Befriedigend, auch hinten. Danke dem Herrn zuerst. Ja. Wie wir gehört haben, ist unser Thema der Geist, das Wasser und das Blut. Ein eigenartiges Thema. Drei biblische Begriffe. So etwas kann nur wieder in unserer Bibel, also im Worte Gottes, erscheinen. Wir merken sofort, dass hier nur der Geist, der diese Worte geprägt hat, uns in die, ja, in Wirklichkeit unendlichen Geheimnisse einführen kann, die in diesen drei Begriffen verborgen sind. Es ist der Geist, der uns in alle Wahrheit führt, auch heute Abend. Ein Grundsatz Gottes lautet, der ich aus dem Anfang heraus das Ende verkünde. In dem Sinne zu verstehen, schon ganz in den Anfängen des Wortes Gottes ist schon die Vollendung der ganzen Schöpfung oder aller Schöpfungen in letzter Herrlichkeit verborgen, vorhanden. Der Geist, das Wasser und das Blut, ganz vorn in unserer Bibel haben wir schon die beiden ersten Begriffe. Und der Geist Gottes schwebte brütend, Impulse gebend über der Wasserfläche der Tiefe. Der Geist über den Wassern. Da sind im ersten Satz unserer Bibel zwei kleine Wörtchen, bestehend aus nur zwei hebräischen Buchstaben, und zwar ausgerechnet nur die zwei Buchstaben umfassend, nämlich den ersten hebräischen Buchstaben und den letzten, wird gelesen Et, also das Aleph und das Taf. Und sämtliche Übersetzer haben diese zwei Wörtchen mit je zwei Buchstaben einfach unter den Tisch fallen lassen, gar nicht übersetzt. Vielleicht Bruder Knoch noch angedeutet. Aleph und Taf. Jesus Christus, ich bin der Erste und Letzte. Ich füge hinzu, weil die Schrift es tut, Buchstabe. Ich bin das Alpha und das Omega, erster und letzter griechischer Buchstabe im Neuen Testament. Und im Alten ist es Aleph und Taf. Identifiziert sich Christus damit. Ich bin der Anfang und das Ende. Das liegt in diesem Wörtchen. So haben wir zu lesen, im Anfang schuf Gott den Anfang und die Vollendung der Himmel und den Anfang und die Vollendung der Erde. Ist alles schon drin im ersten Satz. Der ist im Anfang das Ende verkündet. Aber hierher zurück. Der Geist brütend, Impulse gebend über der Wasserfläche. Durch Geist und durch Wasser, die beiden ersten Begriffe. Was geschieht da? Einfaches Naturgesetz, auch für Kindergarten und Sonntagsschule. Da ist eine ruhende Wasserfläche und ich lasse ein Steinchen fallen auf die Wasserfläche. Was passiert jetzt? Jetzt entstehen von dem Punkt, wo das Steinchen das Wasser berührt hat, aus Wellen und ganz bestimmte Schwingungen. Haben wir von Wellen und Schwingungszahlen auch schon etwas gehört? Von Wellenlängen und Schwingungen. Das sind Originalkräfte Gottes in seiner Schöpfung, die das ganze All beherrschen. Aha. Wasser, Geist und Wasser. Und da hat der Geist Gottes den Wassern in der ganzen Schöpfung die Ordnungen eingeimpft, die ganze Schöpfung in Ordnung halten. Wir lesen jetzt das Wort unseres Themas im ersten Johannesbrief, im 5. Kapitel von Vers 6 an. Erster Brief an Johannes, Kapitel 5. Vers 6. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus. Wir haben ja bis jetzt das dritte vermisst, das Blut. Jesus Christus ist gekommen durch Wasser und Blut. Nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Und der Geist ist es, der da zeugt, Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist, die Wahrheit ist. Denn drei sind, die da Zeugnis geben. Der Geist und das Wasser und das Blut und die drei sind einstimmig in ihrem Zeugnis. Die drei, die sind wieder so sich ergänzend, einstimmig in ihrem Zeugnis, wie eine wunderbare Parallelwortfolge es gleicherweise tut, nämlich, hier wird betont, drei sind es. Kennen wir auch ein Wort bei Paulus? Das vergeht und das vergeht und das hört auf und jenes hört auf. Es bleiben nur diese drei, nämlich der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Und was ist mit der Liebe? Die größte von diesen dreien. Und von diesen drei anderen, Wasser und Blut, ist welcher Begriff der größte? Der Geist. Der Geist, das Wasser und das Blut, Liebe, Hoffnung, Glaube. Das Zeugnis dieser drei ist auch wunderbar einstimmig. Jetzt haben wir Blut gehört und gelesen. Er, Jesus Christus, kam durch Wasser, durch Wasser. Schlagen wir, fragen wir, wie ging das zu? Was sind das für Wasser? Können wir vorerst nicht verstehen. Schlagen wir auf Psalm 104. Psalm 104. Und lesen, brauchen nur Vers 3 Elberfelder, den ersten Teil zu lesen. Der seine Obergemächer belgt in den Wassern. Aha. So, da ist die Rede von Gott, dem Schöpfer. Psalm 104 dürfen wir überschreiben, der Psalm der Schöpfung. Der seine Obergemächer belgt in den Wassern. Aha. Wenn wir lesen, es werde Licht, es wurde Licht. Und dann die Ausdehnung. Und dann lesen wir, und Gott schied die Wasser oberhalb der Ausdehnung, und die Ausdehnung ist das ganze Weltall. Nicht nur da irgendetwas da zwischen Wolken und Erdoberfläche. Ich weiß, was ich sage. Im ganzen Weltall, Wasser über der Feste. Feste, wie Luther übersetzt, Elberfelder etwas beweglicher, weitherziger, die Ausdehnung. Und Gott schied die Wasser über der Ausdehnung von den Wassern unterhalb der Ausdehnung. Und diese Ausdehnung, wenn wir fragen, wo liegt die und wie weit reicht die, haben wir die Antwort. Als Gott Sonne, Mond und Sterne schuf, am vierten Schöpfungstag, es sollen Lichter erscheinen in der Ausdehnung, in der Feste. Das heißt jetzt für uns, prächtige Orientierung, überall, wo es Sterne gibt, ist immer noch diese Ausdehnung oder bei Luther diese Feste. Und jetzt eine Bemerkung, deren Existenz sich den letzten besten Fernrohren der Astronomen entzieht. Wasser über der Feste, das sind Wasser, wo es keine, ein Raum im Weltall, wo es keine Sterne mehr gibt. Das wissen wir jetzt. Wir brauchen uns hier nicht den Kopf zu zerbrechen, wie das nun ist. Ein kurzer Hinweis. Weder sind die Ordnungen des Hauses Gottes Anschauungsobjekt zuverlässig. Außerhalb des Lagers Israels, im Lager und noch bis in den Vorhof, scheint das Licht von Sonne, Mond und Sternen hinein. Sind die kosmischen Lichter noch wirksam? Im Heiligtum aber hat die Sonne da auch noch etwas zu Licht zu geben? Nur, was haben wir gelernt gestern? Nur der goldene Leuchter. Nur das gebrochene Licht des Geistes im Heiligtum. Und im Allerheiligsten gibt es absolut kein kosmisches Licht. Denn Gott hat dem Salomo gesagt, ich komme, oder der Mose schon, ich komme und ich will in Finsternis, totaler Finsternis wohnen. Ah, eigenartig. Im Allerheiligsten ist tatsächlich für uns Menschen, für den hohen Priester, der einmal im Jahr hineingehen konnte, vollständig dunkel. Nur wenn er hineinging, musste er ja mit der Räucherpfanne und der Kohlenglut vom Räucheraltar im Fass hinein, das war dann ein wenig Dämmerlicht. Also, warum entschloss sich Gott, er wolle in der Finsternis wohnen? Weil sein Wort mehrfach bezeugt, dass seine ganze Schöpfung in verschiedener Art und Weise finster geworden ist. Und jetzt will er sich, so wie Gott in Christo war und die Welt, die ganze Schöpfung versöhnte, indem er sich in Christo zur Sünde der ganzen Schöpfung hat machen lassen und entsprechend dann nach dem Gesetz alle Flüche des Gesetzes und alle Gerichtsverfügungen des Gesetzes an sich erdulden musste und bereit war dazu. Also, wieder unser Gott in seiner Herablassung einmalig, vollständig. Die Impulse des Geistes auf die Wasserfläche haben wir beachtet, da mit dem Steinchen, mit dem Fallenden. Und diese Impulse des Geistes, die sind so real, sowohl in der Schöpfung sich auswirkend, für uns aber wichtiger, was gibt denn der Geist für geistliche Impulse? Er kam durch das Wasser und das Blut, er kam durch die Wasser, jetzt haben wir eine Ahnung. Die ganze Schöpfung, Sonne, Mond und Sterne noch sichtbar, dann gibt es einen Raum in der großen Schöpfung Gottes, da gibt es keine Sterne mehr. Und es ist die Frage, ja, warum spielen da Wasser so eine Rolle? Weil die Schrift uns belehrt, die großen Wasser, die du sahst, bedeuten, jetzt kommt die biblische Auslegung, was wir unter Wasser zu verstehen haben. Die großen Wasser sind Heerscharen. Gibt's das in den Himmeln? Nationen gibt's auf der Erde genügend. Völker, Sprachen, gibt's auch Sprachen der Engel. Nicht nur auf unserer Erde die Sprachverwirrung, die vielen Sprachen, sondern in der ganzen Schöpfung eine Verwirrung. Und unser Gott nun, da oben, über den Sternen, der Feste, die Wasser dort oben entsprechen dem kosmischen Raum, wie er im Heiligtum, in der Stiftshütte oder im Tempel von Salomo dargestellt ist. Da ist kein Licht mehr von Sonne und Sternen, sondern da ist das gebrochene Licht des Geistes in seiner wunderbaren siebenfachen Buntfarbigkeit, den Regenbogenfarben. Das sind heilige Engel, die da dienen. Da ist ein himmlischer Leuchter da in diesem großen Raum und ein Schaubrottisch auch da drin und ein Räucheraltar, denn alle Dinge bei Mose sind Abbilder, Modelle von den Dingen, die in den Himmeln in kosmischer, geschöpflicher Realität längst vorhanden sind. Deshalb musste Mose und die Künstler, die diese wunderbaren Geräte alle hergestellt haben, im Vorhof, im Heiligtum und im Allerheiligsten, mussten immer darauf achten, mache diese Dinge genau so, wie sie dir auf dem Berge Sinai als Muster gezeigt worden sind. Also der goldene Leuchter hat Mose und Josua haben den gesehen und die Ordnungen der ganzen Stiftshütte, alles. Aha. Und so ist die Zone. Und dann im Allerheiligsten gibt es da auch noch Wesen außer Gott. Bitte? Cherubim. Gibt es am Thron Gottes in den Himmel zu oberst auch Cherubim? Bitte? Aha. Merken wir, wie die ganzen Schöpfungsordnungen unseres Gottes genau übereinstimmen mit den kurz einfach zur Darstellung gebrachten Ordnungen des Hauses Gottes. Denn Gott hat auch die ganze Schöpfung geschaffen, vorerst einmal in der Möglichkeit, einen großen Wohnraum für Engel und Menschen zu schaffen. Nach dem Muster seiner eigenen allerheiligsten Räume und Raumordnungen in der Unendlichkeit. Hier muss gleichzeitig noch daran erinnert werden, dass das, was unsere Bibel schon längst seit Jahrtausenden bezeugt, dann aber von den ganz Schlauen unserer Wissenschaft mit mitleidigem Lächeln quittiert worden sind, nämlich, oder ist, sind sie endlich, oder hat Gott es ihnen gezeigt, geoffenbart, die ganze Schöpfung Gottes ist nicht unendlich, sondern ist endlich, räumlich. Endlich der Zeit nach, im Sinne von vergänglich, und dem Raume nach auch Die Wissenschaft gibt einen Durchmesser an des ganzen Weltalls von ungefähr 150 Billionen Lichtjahren. Dann sage ich, meine Herren, wer bietet mehr? Nicht? Also da kann man ja noch ein wenig verschiedener Meinung sein, wie der Durchmesser dann wirklich ist. Die wichtige Frage ist aber, die ich den Herren stelle, ja, meine Herren, wenn es da aufhört, mit der Schöpfung aus ist, und dort ein Ende und ringsum, das Ganze ungefähr eiförmig oder bohnenförmig oder trichterförmig sein soll, was ist dann außerhalb, wenn es überall ringsum aufhört? Große Verlegenheit. Wir aber nicht. Was sagt denn Jesus? Er, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit, wird er seine heiligen Engel sammeln von den Enden der Himmel her. Und was sagt Salomo? Du Gott, du sollst jetzt da wohnen, wo ich in dem Tempel, den ich bauen durfte, du, den weder die Himmel noch aller Himmel, Himmel zu fassen vermögen. Ist also Gott noch ein wenig größer als seine Schöpfung? Aha. Sind sie soweit? Die Schöpfung ist endlich, wie wir wissen. Da drin wimmelt es von Lichtern in der Schöpfung. Draußen ist nur ein Licht, das Wahrhaftige. Gott ist Licht. Und sein Sohn wandelt im Licht und ist Licht. Und der Geist ist Licht. Da drin sind die Götter. Bitte erschreckt nicht. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Ich habe gesagt, ihr alle, himmlische Majestäten, ihr seid Götter, Mehrzahl von Gott und Söhne des Höchsten, ihr alle. Aber alle nur als Werk seiner Hände. Ein einziger ist von Gott gezeugt und aus Gott geboren, als Sohn des Höchsten. Und der heißt Jesus Christus. Der einzig Gezeugte und aus Gott Geborene. Alle anderen, die er zu Göttern und Söhnen des Höchsten erhoben hat, sind und bleiben ein Machwerk seiner Hände. Aber so sind nun da drin die Götter, weiß wer wie viel, und draußen ist nur ein Gott. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Da drin sind viele Geister in der Schöpfung, sehr viele. Und draußen, in der Unendlichkeit Gottes, wirklich nur der Geist. Und so könnten wir beliebig weiterfahren. Der ich im Anfang das Ende verkünde, und sie, aha, jetzt fällt dir davon das Blut, kaum war der Mensch da, namens Adam. Hebräisch heißt der Begriff Blut, Dam. Adam heißt der Erste im Blut. Das erste Geschöpf, das die Ehre hatte, Abbild und Gleichnis Gottes zu sein. Erster Blutträger als Abbild und Gleichnis Gottes. Adam. Was für Material hat Gott genommen, um diesen ersten Menschen Adam, den ersten im Blut, Gleichnis Gottes, zu schaffen? Da nahm er Staub vom Erdboden von der Adama. Erdboden Adama. Ist unsere Erdoberfläche, was die Erdkruste betrifft, reichlich mit Blut getränkt worden. Vom Blute Abels an sehen wir der Geist über Wasser und schon fließt Blut bei Abel. Im Anfang das Ende. Und was lesen wir in den letzten Kapiteln unserer Bibel? Wunderbar. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Hier laden die wunderbarsten, edelsten Werte Gottes ihrerseits ein. Wir laden ein, Herr Jesus, komm bald. Herr Jesus, komm bald. Ein, hier. Der Geist, der Herr, der Geist. Gott ist Geist. Das heißt, Jesus Christus, der Geist. Und seine Braut. Die laden ein, komm, fahren weiter. Und wer es hört, er dürfe kommen, der spreche, komm. Und wen da dürstet und wer da trinken will, der komme und nehme das Wasser des Lebens geschenkweise. Aha. Was haben wir jetzt? Wir haben den Geist, haben auch Wasser. Und zwar jetzt das Wasser des Lebens. Wer wird da eingeladen? Kennen wir einen ehemaligen, sehr reichen Mann, vor dessen Tür ein armer Lazarus litt? Beide starben und der arme Lazarus kam gerade in den Schoß Abrahams. Und der reiche Mann, er wurde begraben, und dann heißt es, und da er die Augen aufschlug, merkte er, oh, ich bin ja in einer Feuerglut und leidet unheimlich Durst und bittet nur, dass jemand kommt dort von Abraham und ein wenig Wasser bringt, dass er seinen Gaumen etwas netzen könne. Antwort, das ist unmöglich. Die Kluft zwischen dem Schoß Abrahams und deiner Gerichtsstellung ist unüberbrückbar. Niemand kann von hier, von dir aus dort hinüber und von dort kann niemand zu dir herüber. Also eine hoffnungslose Gerichtsverfügung ohne Ende. Liebe Geschwister, merken wir uns, das ist die Rechtslage nach dem Gesetz vom Sinai. Da gilt, das ist unmöglich, was der da wünscht. Und was dürfen wir in Römer 8 lesen? Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott in Christo Jesu, hat es auf Golgatha möglich gemacht. Weil er Israel losgekauft hat von diesem Gesetz durch sein Blut. Aha. Also der Geist, der Herr, Christus und seine Braut laden ein, jetzt, nachdem Gott auf Golgatha das dem Gesetz Unmögliche möglich gemacht hat, die Rechtsgrundlage dafür geschaffen hat, wird der reiche Mann das gehört haben? Ja, hat den Ohren, traut den Ohren nicht, aber der hat noch gut gehört, eine Bedingung ist da, bevor er kommen kann. Er hat es gehört, er dürfe kommen.
ihn dürstet und er möchte trinken. Wer es hört, der spreche, komm. Er hat ja noch 5 Brüder, für die hat er noch Fürbitte gemacht. Die sind auch da angekommen. Jetzt hat er seinem Mann, Hintermann, gesagt, du darfst auch kommen. Und der Hintermann muss seinem dritten Mann sagen, du darfst aufkommen, kommen, und dann erst dürfen alle kommen. Und wann hat sich diese Kettenreaktion der Liebe Gottes, wann ist die abgeschlossen? Wenn kein Hintermann mehr da ist. Das ist unser Gott. Anfang, Ende. Mit dem Unterschied, wenn der Anfang so wunderbar ist, wie wird das Ende alles an Herrlichkeit und Glückseligkeit übertreffen. So, das lesen wir in Offenbarung 22, Vers 16 und 17. Ja, jetzt fällt aber da noch das Blut. Offenbarung 19, erscheint Christus auf weißem Pferd. Und Heerscharen auf weißen Pferden folgen ihm. Und er erscheint in einem Gewand, in blutgetauchten Gewand. Das ist sein eigenes Blut, welches besser redet als das Blut Abels, welcher um Rache schrie. Dieses Blut, auch wenn Christus Krieg führt und die Feinde besiegt und an ihre Gerichtsorte weist, dann bleibt er das Lämmlein. Er ist nicht nur der Löwe aus dem Stamm Juda, der überwunden hat, sondern er wird immer wieder geschaut als Lämmlein. Nicht nur als Lamm, sondern als Lämmlein. Dem Gott alle Vollmacht gegeben hat über die Himmel und die Erde. Also, Geist, Wasser, Blut, hinten, aber ist ganz wunderbar. Geist, Wasser, Blut, ganz vorn, der ich am Anfang das Ende verkünde. Und jetzt haben wir vor ersten Mal die genannten 3 Begriffe. Die sehen wir jetzt näher an und dann, was die uns Wunderbares sagen können, nämlich am Menschen selber finden wir den Odem, das Blut und das Wasser. Odem, Blut und Wasser. Was ist beim Menschen Wasser? Wissen wir, unser Leib, unser Körper besteht aus 75% H2O Wasser. Ich hoffe, dass da oben am wenigsten davon ist. Also, hat einer zusammengezählt, wie viel Gramm andere Elemente, Bausteine Gottes am menschlichen Körper sind, dann kam er, ich glaube, etwa auf 3,5 Pfund. Eigenartig. Also, und Gott blies den Odem, nicht den Geist, in die Nase des ersten Menschen, den Odem. Und das Blut kennen wir und das Fleisch. Zuerst Odem, Blut und Fleisch. Und der Fleischleib ist fast alles Wasser. Also Geist,
Blut, Wasser bei Menschen. Dann der gleiche Mensch hat einen Geist, eine Seele und einen Leib. Das ist jetzt, bitte, stimmt Odem, Blut, Wasser überein mit Geist, Seele, Leib? Bei Leib haben wir schon gesehen. Und Geist ist das Wertvollste, Odem ist nur Schnaufen. Aber Geist ist Leben. Der Geist, die Seele und der Leib. Dann haben wir Speise. Drei, wir merken, der Geist Gottes arbeitet, er selber ist ein Siebenfacher, eine siebenfache Herrlichkeit, er arbeitet aber sehr gern im Dreiertakt. Drei, werden wir noch hören. Einmal lesen wir Blut und an der gleichen Stelle Seele. Im Gesetz lesen wir immer wieder, bei den Opfertieren wird erklärt, sein Blut, mit dem allerhand zu machen war, sein Blut, das ist, stellt seine Seele dar. Und jetzt beziehen wir dieses Wort schnell auf Jesus Christus. Hat er einmal gesagt, wer mein Blut trinkt, der hat Leben in sich selbst. Die Jünger haben sich geärgert auf diesem Wort und sein Fleisch isst. Und er sagt, braucht euch nicht zu ärgern, denn auch wenn ich als Wort Gottes von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Aha, können wir uns merken. Also, überall, wo die Rede ist vom Blut, wunderbar, seine Seele gemeint. Wenn er sein Blut vergossen hat, dann müsste er ja auch seine Seele ausgeschüttet haben. Hat er das tatsächlich? Und zwar wohin? In die Gewalt Satans als Lösegeld, damit alle vom Satan schon geknechteten Seelen im Tode, im Totenreich, frei werden können. Dreierlei Speiseordnungen. Psalm 104, wieder wunderbar. Damit die Erde Brot hervorbringe und zweitens Wein, der das Herz des Menschen erfreue, so steht geschrieben, und drittens, was fällt jetzt noch? Öl. Das ist wieder der Geist, sehen wir. Und das Öl, das Angesicht des Menschen leuchten lasse vom Geist. Also, Brot, Wein, Öl. Brot, mein Fleisch, das ist wahrhaftige Brot, der Leib. Und seine Seele, Blut. Wenn wir den Kelch der Segnung trinken, was stellt denn der Kelch, der Wein da? Sein Blut, und sein Blut ist seine Seele. Das sind biblische Ordnungen, die alle ganz durch die ganze Schrift immer da sind. Der Wille Gottes ist wohl einer, aber nach Römer 12, in dreifacher Ordnung.
Wir sollen durch die Barmherzigkeit Gottes bereit sein, unsere Leiber als heilige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer zur Verfügung zu stellen, damit wir fähig werden, unterscheiden zu können. Ich spreche genau Wort Paulus aus in Römer 12, damit wir fähig sind, unterscheiden zu können, welche Dinge nur dem guten Willen Gottes entsprechen, welche anderen erst dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen und welche dritten erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Liebe Geschwister, was haben wir hier vor uns? Vorhof, da hat Gott kein Wohlgefallen, was da geschieht. Heiligtum, hat er da Wohlgefallen? Goldener Leuchter, Schaubrottisch, Räucheraltar, weil es die Gebete der Heiligen sind. Gut, Vorhof. Wohlgefälliger Wille, Heiligtum. Vollkommener Wille erst wo? Im Allerheiligsten seiner Gegenwart. Und da entscheidet nur die Liebe Gottes. Im Vorhof haben wir den Glauben und im Heiligtum die Hoffnung und im Allerheiligsten die Liebe Gottes. Ist Gott die Liebe? Ja, und was für eine Liebe? Ja. Wieder diese drei, Glaube, Hoffnung, Liebe. So ist der Wille Gottes. Gott hat nur für gut gefunden, diese Schlachtung von Opfertieren im Vorhof, auf dem Altar dort, so und so lange zu gestatten und laufen zu lassen. Ja, die Dinge haben alle eine geistliche Bedeutung, aber an und für sich nach den Buchstaben wird nur getötet und geschlachtet, fließt Blut und brennt Feuer und Gerichtsvollzüge sind da vorhanden. So haben wir jetzt vor uns diese wunderbare Ordnung, der Geist, das Wasser und das Blut, oder so, der Geist, das Blut und das Wasser. Und jetzt kommt eine neue Phase unserer Betrachtung. Bis jetzt haben wir die geistlichen Werte uns erlaubt anzusehen, Kenntnis zu nehmen davon. Und jetzt blicken wir in die Schöpfung Gottes. Und haben vor uns den Geist, das Wasser und das Blut. Wir bleiben beim Thema, aber jetzt hat Gott uns wieder, wie bei der Stiftshütte, die vollkommenen Modelle zum Verständnis zur Verfügung gestellt. So hat Gott nun in seiner Schöpfung diese wunderbaren Gotteswerte Geist, Blut, Wasser hat er in den Farbordnungen, die er geschaffen hat, ganz genau festgelegt. Und wir werden staunen, wie unser Gotteswort, das, was ich jetzt kurz ausgesprochen habe, in überwältigender Weise bezeugt. Wir fragen uns, jetzt, wenn Bruder Mohl, wenn jetzt diese drei Werte, der Geist, Blut, Wasser, mit Farben dargestellt werden soll oder dargestellt sei, von Gott sogar, festgehalten sei, zu unserem Verständnis, fragen wir uns, also zuerst die Tatsache, in den Farbordnungen, die unsere Maler mit Pinsel anstreichen, da gibt es die sogenannten drei Grundfarben. Also schon wieder drei, ist nichts zu machen. Wie heißen die drei Grundfarben?
Gelb, Rot, Blau.
gelb, blau, rot. Welche von diesen drei Farben würden wir dem Geiste zuteilen? Gelb, ja. Gold, Sonne, Licht, goldener Leuchter. Der ganze, die Bundeslade, inwendig und auswendig mit reinem Gold und die Cherubim aus reinem Gold. Also, Geist, gelb. Was würden wir dem Blut für eine Farbe zuteilen? Ja, Sonntagsschule, natürlich rot. Was bleibt jetzt übrig für? Ja, für das Wasser? Blau, blau, die blaue Adria. Gelb, blau, rot. Der Geist, das Wasser und das Blut. Mal sehen, ob die drei einstimmig sind, auch in Farben. Wir fragen die Schrift. Ja, ist die Frage, was nützen mir die drei Farben? Ich möchte doch buntfarbig malen können, nicht nur entweder rot oder gelb oder blau. Kann man die mal Farben mischen? Aha, aha. Jetzt wird es interessant. Ich mische einmal gelb, die Farbe gelb, mit der Farbe blau. Ah, was kommt zustande? Grün. Schön, nicht? Was sagt die Welt von der Farbe grün? Was? Ah, das sei die Hoffnung. Da geht unser Gotteswort noch viel weiter. Nicht, ja, Hoffnung ist nicht schlecht. Geist, gelb und Wasser, blau. Warum gucke ich herum? Weiß jemand?
Ob wir vielleicht mal lüften dürfen.
Ah ja, sehr gut. Ah ja, jetzt kommt der Geist, Odem. Ja. Dankeschön. Also die Frage ist noch offen. Jetzt wird Geist gelb gemischt mit Blau, mit Wasser. Jetzt, wer weiß sich zu helfen? Ich habe gesagt, unser Gotteswort befestigt diese Ordnungen in der Farbordnung, die Gott geschaffen hat, bis in die Mischungen. Also das erste hat man gesehen, da kommt grün heraus. Aber wo steht da etwas von Geist und Wasser? Oder Wasser und Geist?
Am Anfang der Bibel.
Aha. Wie?
Am Anfang der Geist.
Ja, viel genauer, liebe Geschwister. Man muss halt der Bruder Mul wieder.
Geboren aus Wasser.
Nikodemus, Wasser und Geist.
Aha, jetzt haben wir es. Einer der Feiglinge, ein Jude, ein Pharisäer sogar, der kommt nur bei Nacht zu Jesus. Und der meldet als Pharisäer prompt: Meister, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Und jetzt, was sollen wir tun? Jesus antwortet, ihr kennt die Stelle und merkt sofort, ob es stimmt. Ich greife jetzt die wichtigen Worte heraus. Es sei denn, ja, was soll ich tun, dass ich ins Reich Gottes komme? Die Frage. Antwort Jesu, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde, und zwar aus Wasser und Geist, kann er das Reich Gottes nicht ererben. Wasser ist blau und Geist ist gelb, er gibt grün. Was bedeutet also grün vor Gott? Bedeutet nicht nur Hoffnung auf zukünftiges Leben, sondern bedeutet gezeugt und geboren sein aus dem Geiste Gottes. Das ist die Farbe grün. So sagt Jesus, es sei denn, dass ein Mensch neu gezeugt und geboren werde, beide Begriffe sind da, und wenn das nicht solange das nicht der Fall ist, kann er das Reich Gottes nicht ererben. Die Stelle finden wir in Johannes 3, von Vers 1 an. Ist so schön zu lesen. Wir mischen weiter Gelb und Rot. Ergibt was für eine Farbe? Gelb und Rot ergibt Orange. In Deutschland sagt man ja den Orangen gern Apfelsinen. Das ist ein feines Wort, das sich an den biblischen Begriff anlehnt. Wenn wir lesen, dass die Eva von dem Baum einen Apfel genommen hat, dem Adam gegeben hat, dann ist das nicht ein Apfel, wie wir das verstehen, sondern das waren Orangen. Wunderbare. Wenn wir lesen im Hohen Lied, erquicket mich mit Äpfeln, nein, mit Apfelsinen müssen wir lesen, mit Orangen. Mit goldenen Äpfeln. Mit goldenen, ah ja, sehr gut. Goldene Äpfel, das sind dann klar, gell? Und zwar, wo finden wir das? Wo Geist und Blut vermischt wird. Schlagen wir auf Hebräer 9, Vers 13 und 14. Nein, 13. Jesus Christus, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh für die Reinigkeit des Fleisches ausreichte, auf sie gesprengt zur Reinheit des Fleisches bewirkte, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken. Haben wir hier Rot und Gelb vor uns? Haben wir Geist und Blut. Das Blut des Christus durch den ewigen Geist. Und was bewirkt er? Wir haben gesehen, grün, neu gezeugt und neu geboren aus Gott. In der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Und was ist die Folge hier bei dieser Vermischung zwischen Blut und Geist? Paulus, ausgerechnet dieser reißende Wolf, der in die Herde des guten Hirten einbrach und zerrissen hat, was ihm zwischen die Zähne kam, ne? Der darf schreiben: Ich bezeuge vor Gott aus reinem Gewissen das. Aha. Ist das etwas wert, ein reines Gewissen? Ein so reines Gewissen, mit dem ich vor Gott antreten kann und der Geist Gottes bezeugt mir, ja, ein vollkommen reines Gewissen. Ist das ein gutes Ruhekissen? Also Apfelsine, wenn wir die wieder mal in die Hand haben, da schmausen, wollen wir daran denken. Wunderbar. Der Geist und das Blut, dem verdanke ich, dass ich vor Gott und vor Menschen überall antreten kann. Gott bestätigt es. Ein reines Gewissen. Liebe Geschwister, warum ruft niemand von euch Halleluja? Weil wir alles Eisheilige sind. Deshalb ist es so kühl in diesem Frühling. Jetzt fehlt noch eine Mischung, nämlich Wasser und Blut. Blau und Rot ergibt eine geheimnisvolle Farbe. Erstens Violett. Und die letzte, wenn die Farben zusammen gemischt werden in Wirklichkeit, begegnen sich zuletzt die rote Seite. Wir werden es dann noch sehen, habt dort eine Skizze gemacht hinter dem Vorhang. Die rote Seite, rot und blau, die blaue Seite, also Blutseite und Wasserseite. Und bilden Violettfarbe und zuletzt die wunderbarsten Farben, nämlich Purpur. Die Schrift spricht von blauem und rotem Purpur. Wasser und Blut, blau und rot, Purpur und Karmesin. Ist alles da drin. Im Regenbogen Querschnitt sind die Nuancen, sind die alle da. Auf einer Seite die Rotseite, und dann Orange und dann Gelb und dann geht es Richtung Blau, Grün, Blau, Blauer, Rotblau, Rotblau, Violett immer und dann die Purpurfarben. Liebe Geschwister. Und jetzt fehlt uns noch die Bibelstelle hier. Die geheimnisvolle Farbe Violett, Purpur. Vielleicht sind Geschwister hier, die aus der katholischen Kirche kommen. Spielt in der katholischen Kirche die Priesterkleidung Violett eine Rolle? Nur in allerheiligsten, allergewaltigsten Zusammenhängen. Gibt es auf dem Brustschild des Hohen Priesters unter den 12 Steinen einen violetten Stein? Wie heißt der?
Amethyst.
Amethyst. Violetter Stein. Ich darf nur darauf hinweisen, der stellt keinen geringeren dar als den Fürsten der Finsternis. Und die violette Farbe gibt Zeugnis von den Tiefen der Gottheit. Gibt es auch Tiefen Satans? Auch die Tiefen Satans bilden einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes. Alles dargestellt durch die Farbe Violett und Purpur. Tiefen Gottes, o Tiefe des Reichtums Paulus, weil er ausgeführt hat, wie die unbarmherzigsten Gerichte Gottes über Israel und die Nationen und alle Welt und die Engel. Je unverständlicher, je unbarmherziger sie da zuerst erscheinen, Gott eine umso herrlichere Freiheit für die Betroffenen, dem Gerichtsverfallenen, daraus herausarbeitet. Und deshalb Paulus, o Tiefe des Reichtums, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege, also das sind die Gerichtswege Gottes, o Tiefe, das ist die Farbe Violett, die Tiefen Gottes, die Tiefen Satans, die Tiefen der Gerichte Gottes. Aber unausforschlicher Reichtum, weil je tiefer und unheimlicher die Gerichte Gottes sind, die Lösung, die Enderträge überaus jede Vorstellung von Herrlichkeit übertreffen. Wir sind noch an der Frage, wo haben wir dann Wasser und Blut vermischt? Blau und Rot?
Am Kreuz.
Im Vorhang im Allerheiligsten. Das sind die beiden Farben auch enthalten.
Jawohl. Ja.
Jesus am Kreuz wieder.
Da kamen die Soldaten im Auftrag des Pilatus zu sehen, ob die noch leben. Nein, und dann haben die denen die Beine gebrochen und so weiter. Wir haben sie noch den daraus gemacht. Jetzt kommen sie zu Jesus. Sehen, er ist schon gestorben, dann will er sicher sein. Der Kriegsknecht nimmt seinen Speer und sticht ihm in die Seite. Und jetzt lesen wir, da trat Wasser und Blut heraus. Blau und Rot. Violett. Purpur. Wurde er mit einem Purpurmantel bekleidet? Mit einem Karmesinmantel? Von einer anderen Seite, liebe Geschwister, die Tiefen der Gerichtsverfügungen, die nicht Gott aus seinem Herzen hat kommen lassen, sondern das sind alles nur von Gott genehmigte Anträge, sei es von Seiten Satans, sei es von Seiten der heiligen Engel, sei es von Seiten von ganz frommen Menschen oder von Seiten von ganz gottlosen Menschen. Das ist der Ratschluss Gottes. Tiefen, Tiefen. Aha. Liebe Geschwister, stimmt es, dass das Wort Gottes, wenn wir schon vom Worte auf die Spur geführt werden, wie die drei Grundfarben mit diesen drei großen Geist, Wasser, Blut übereinstimmen, ja, auch in ihren Mischungsmöglichkeiten und im Neuen Testament und im ganzen Worte Gottes vorhanden sind, in mathematischer Zuverlässigkeit, an welcher nichts zu wünschen übrig bleibt, Ich komme zum Ende. Wissen wir auch, dass wir dreierlei Evangelien haben. Dreierlei, drei verschiedene Evangelien. Offenbarung 14, ich glaube die Verse 6 und 7. Ein starker Engel hat den Auftrag, so laut zu rufen, dass alle Menschen auf der ganzen Erde es hören, jedes Volk, jede Sprache, jeder Stamm. Und was der auszusprechen hat, nennt die Schrift, er hat der ganzen Menschheit auf der Erde das Evangelium aller Zeitalter zu verkündigen. Also griechisch das Evangelium aller Äonen. Da gibt es also ein Evangelium, das lässt Gott durch alle Zeitalter laufen. So. Es gibt einen Anfang der Zeitalter der Äonen, es gibt einen Abschluss der Äonen. Und solange die laufen, das heißt, denn, Begründung, denn die Stunde seines Gerichtes, nämlich die zweiten dreieinhalb Jahre, wo die Zornschalen ausgegossen werden, sind gekommen. Der Tag des Zornes ist gekommen. Also, jetzt heißt, betet keinen anderen Gott an, als den einzigen, der die Himmel und die Erde geschaffen hat, und fürchtet nur diesen einen Gott. Und diese Wortfolge heißt das Evangelium der Zeitalter, das äonische Evangelium. Liebe, lass mich mal liebevoll sagen, liebe fromme Geschwister, merkt ihr schon etwas, wenn ich so rede? Liebe fromme Geschwister, wir sind so fromm, dass wir sagen, wer Jesus Christus nicht erkennt, der ist ewig verloren. Und wenn er noch die Möglichkeit hat, den anzunehmen, und nimmt ihn nicht an, der ist ewig verloren. So. Nein. Römer, was ist das? Wer bist du, o Mensch, dass du den anderen verurteilst? Was kommt dann dort für ein Wort? Dass Gott Menschen, es heißt nicht, wer bist du, o frommer Mensch, sondern das ist die ganze Menschheit angeredet. Wer bist du, o Mensch, dass du den anderen verurteilst? Jetzt kommt die Stelle, wo Gott sagt, ein Mensch, der mit Ausharren in guten Werken Ehre sucht und Herrlichkeit sucht und Unsterblichkeit sucht, denen gibt er äonisches, ewiges Leben. Passt das uns in unseren frommen Kram? Ich habe einen Onkel gehabt, der konnte mit Jesus Christus nicht anfangen. Aber kann Jesus Christus deshalb mit dem auch nichts anfangen? Aber der hat ständig in den Psalmen und in der Bibel gelesen, hat Gott die Ehre gegeben und gerühmt, wie er durch dieses Psalmwort wieder getröstet worden sei. Da habe ich ein Beispiel eines Menschen, der in guten Werken, der hat seine Eltern, meine Großeltern so geliebt und geehrt und so weiter, in guten Werken gesucht. Ja. Und so gibt es unzählige Menschen, bitte nicht sagen, wer Christus nicht kennt und nicht annimmt, der ist ewig verloren, sondern denkt dran, und da schlagen wir noch auf, Psalm 145, wenn ich nicht irre, aber es ist einer der letzten Psalmen, damit wir den zweiten Zeugen haben, hier, der nötig ist. Wir haben gesagt, Psalm 145. Ah ja, stimmt. Psalm 145, ja, Vers 13, Elberfelder. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und deine Herrlichkeit durch alle Geschlechter hindurch. Das Evangelium aller Zeitalter. Nur Gott, dem unbekannten Gott, die Ehre geben und in guten Werken so Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit nur suchen. Nicht? Gott weiß ja besser als wir selber, dass ein Mensch, Nachkomme Adams und Evas, im besten Falle nur was machen kann? Auf die Suche nach Gott antreten kann. Mehr weiß Gott, mehr kann ich gar nicht verlangen, weil Gott die Ewigkeit, die Äonenzeiten in ihr Herz gelegt hat, hat er die Möglichkeit, auf die Suche zu gehen. Wie heißt das zweite Evangelium? Immer wieder das Evangelium des Reiches. Das verkünden Matthäus, Markus und Lukas. Das Evangelium des Reiches. Also denkt man, ja, das ist doch das Evangelium des Reiches, das wir kennen. Nein. Das Evangelium des Reiches wurde erst von Gott eingesetzt von Grundlegung der Welt an. Euch ist es gegeben, das Reich Gottes zu erben, welches von Grundlegung der Welt an geworden ist, sagt er den Zwölfen. Das Evangelium des Reiches den 12 Aposteln Jesu Christi auf der Erde gegeben. Und bitte, ja nicht, oder jetzt hier daran denken, es ist jetzt 9 Uhr. Das stimmt nämlich nicht.
Fast 9.
Was?
Fast 9. Ist das 8 Uhr?
Nein, es ist 9 Uhr.
Wir haben die Uhr ja vorgestellt.
Was habe ich?
Wir haben die Uhr vorgestellt.
Hier extra?
Nein, Sommerzeit.
Ach so. Es ist nämlich erst 8 Uhr. Bis halb 9.
Ist morgen Frühstück auch eine Stunde später.
Ja. Na? Schön. Aber bitte. Das Reich, ja, Jesus gekommen, spricht aus. Geht nicht auf einen Weg der Nationen, sagt er den, seinen Aposteln, sondern nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also für wen hat der Geist Gottes das Evangelium des Reiches, wie es immer genannt wird? Ja. Und dem kananäischen Weib, das da schreit und schreit, er soll ihr helfen wegen ihrer Tochter. Die Jünger sagen, ach, bring doch die mal zum Schweigen. Dann sagt er ihr, ja, es geziemt sich nicht, das Brot vom Tisch der Kinder wegzunehmen und es den Kötern vorzuwerfen. Und wie antwortet die Frau? Ja, Herr, aber doch dürfen die Köter die Brosamen auflecken, die von des Herrn der Kinder Tisch fallen. Was sagt Jesus? Sagt, der hat er gesagt, Weib, ich bin nicht gesandt, als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Zweiter Zeuge, bitte. Aber Brosamen unter dem Tisch der Kinder. Da sagt Jesus, wahrlich, solch ein Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Wunderbare Zusammenhänge. Ja, und jetzt das dritte Evangelium. 1. Timotheus 1, Vers 11. Wisst ihr, warum ich die Stelle jetzt auswendig weiß? Weil 4:1 vorkommen. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 11. Also so weit reicht mein Gedächtnis noch. So. Und was lesen wir da? Da schlagen wir jetzt auf. Timotheus, 1. Na komm. 1, Vers 11. Ja. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir, Paulus, übergeben ist. Also wem nicht? Genauso wie die Evangelien zur Zeit Jesu in Niedrigkeit auf der Erde nur für Israel, die Söhne Israels, von Gott gegeben ist, so ist dieses Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes nur dem Apostel Paulus geoffenbart worden. Für uns. Und wie beginnt das? Wann sind wir von Gott auserwählt worden? Auch erst von Grundlegung der Welt an, wie das Reich. Vor Grundlegung der Welt hat Gott uns in Christo in Liebe auserwählt. Nicht für irgend fromme Dinge und weiß was alles, sondern für sich selbst. Und Petrus schreibt, wir erwarten, die Söhne des Reiches, wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde. Sachwerte im Reich. Und wir erwarten den Herrn selbst. Halleluja. Amen.